Seit Tagen haben die Freunde von Travis Alexander nichts mehr von ihm gehört und sind daher in großer Sorge. Das kann doch nicht sein. Er hat wichtige Geschäftstermine verpasst, was absolut untypisch für Travis ist. Deshalb wollen sie in seinem Haus in Mesa, Arizona, nach dem Rechten sehen. Es ist der 9. Juni 2008 und es ist still, zu still.
Sie finden ihn im Badezimmer oder besser gesagt, sie finden das, was von ihm übrig ist. Travis Alexander liegt in der Dusche, umgeben von einer schrecklichen Szene. Das Blut ist getrocknet, aber die Spuren der Gewalt sind unübersehbar. 27 Messerstiche, ein tiefer Schnitt, der seinen Hals fast durchtrennt hat und ein einzelnes, kaltblütiges Schussloch in seinem Kopf über seiner rechten Augenbraue. Es ist kein Unfall, es ist eine Hinrichtung. Und damit hallo zu Mord and Short, eurem True Crime Turbo. Ich bin Manja.
Ich bin Jan. Und wir sind schon mittendrin in einem Fall, der zum Medienspektakel werden wird. Denn die Polizei betritt einen Tatort, der mehr Fragen aufwirft, als er beantwortet. Wer würde einen so beliebten, charismatischen Mann auf diese brutale Weise töten und warum? Die Ermittler beginnen, die letzten Tage von Travis Alexander zu rekonstruieren. Und schnell finden sie heraus, in diesem Fall geht es um Besessenheit, Eifersucht und schließlich um Mord.
Es ist einer der medial aufwendigsten und psychologisch verstörendsten Kriminalfälle der letzten Jahrzehnte. Mit einem Prozess voller Widersprüche, der die Grenzen zwischen Recht und Reality-TV verschwimmen ließ.
Du hast es auf den Punkt gebracht. Dieser Fall ist ein Lehrstück darüber, wie schnell sich das Leben um 180 Grad drehen kann. Und plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Travis Alexander, geboren 1977, ist Versicherungsverkäufer. Er ist sympathisch, gutaussehend und tief verwurzelt in seinem mormonischen Glauben. Er lebt in Mesa, Arizona und ist in seiner Gemeinde sehr aktiv. Travis ist ein Mann mit einem klaren moralischen Kompass, zumindest nach außen hin.
Noch kurz zum Hintergrund. Mormonen sind streng gläubig. Ihr Fokus liegt auf der Ehe und dem Familienleben. Sonntags geht es regelmäßig zum Gottesdienst. Sie trinken weder Tee noch Kaffee noch Alkohol. Auch Tabak ist verboten, also da gibt es schon klare Regeln.
Im September 2006 lernt Travis auf einer Konferenz in Las Vegas die rund 3 Jahre jüngere Jodie Ann Arias kennen. Sie hat die Highschool abgebrochen und arbeitet als Model, Kellnerin und Fotografin. Die Anziehung ist sofort da und kurz darauf beginnen beide eine Beziehung. Dass es Jodie mit Travis ernst ist, zeigt die Tatsache, dass sie für ihn sehr schnell zum Mormonismus konvertiert. Angeblich im November 2006, also nur 2 Monate, nachdem sie zum ersten Mal aufeinander getroffen sind, tauft Travis sie höchstpersönlich in einer mormonischen Zeremonie.
Das finde ich schon heftig, Jan. Für mich zeigt das, wie schnell Jodie bereit ist, ihre Identität und ihre Wertvorstellungen für Travis zu ändern. Und dennoch, die Beziehung ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Travis ist nämlich hin und her gerissen zwischen den strengen Regeln seiner Kirche, die Keuschheit vor der Ehe verlangt und seiner intensiven und vor allem auch körperlichen Beziehung zu Jodie.
Obwohl sich die zwei im Sommer 2007 nach noch nicht mal einem Jahr offiziell trennen, reißt der Kontakt nie ab. Es entwickelt sich eine turbulente On-Off-Beziehung, die von Eifersucht, Stalking und ständigen Streitereien geprägt ist. Jodie zieht sogar vorübergehend in seine Nähe. Angeblich hört sie seinen Anrufbeantworter ab, dringt in sein Facebook-Konto ein und. Travis' Freunde kommen mit Jodie nicht klar. Sie bemerken ihre Stimmungsschwankungen, ihre gelegentlichen Aggressionen und ihr Kontrollverhalten. Und sie warnen Travis eindringlich vor ihr.
Die Beziehung ist also eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Sie leben hunderte Kilometer voneinander entfernt. Aber Jodie schafft es dennoch immer wieder, in seiner Nähe aufzutauchen. Denn Jodie hat nach wie vor großes Interesse an ihm. Aber als Travis sie endgültig abweist und beginnt, andere Frauen zu daten, eskaliert die Situation.
Und diese Eskalation führt uns zum 4. Juni 2008. Travis Alexander hat Pläne, mit einer anderen Frau nach Cancun, Mexiko zu reisen. Angeblich wollte er dies erst mit Jodie tun, hat sich dann aber entschieden, mit einer anderen Bekanntschaft diesen Urlaub zu starten. Die späteren Ermittlungen werden zeigen, dass Jodie Arias diesen Tag akribisch geplant hat. Es ist eine regelrechte Operation, um Travis, den Mann, der nicht mehr mit ihr zusammen sein will, zu töten und jede Spur zu verwischen.
Absolut, Jan. Schon Tage zuvor beginnt die Vorbereitung. Sie leiht sich von Freunden, andere Quellen sprechen übrigens von den Großeltern, ein Auto. Sie lebt zu diesem Zeitpunkt angeblich in Utah. Das ist mehrere hundert Kilometer von Travis zu Hause entfernt. Jody kauft daher Benzinkanister und füllt sie, damit sie in Arizona nicht tanken muss. Keine Kreditkartenspuren, keine Videoaufnahmen. Sie färbt sogar ihre Haare von blond auf dunkelbraun, um ihr Aussehen zu verändern.
Das klingt ehrlich gesagt wie die Planung einer Auftragsmörderin gruselig. Am Morgen oder Vormittag des 4. Juni kommt Jody in Mesa, Arizona an. Sie schleicht sich in Travis' Haus oder wird von ihm eingelassen. Und das ist das Bizarre. Trotz der offensichtlichen Spannung und der Tatsache, dass Travis kurz davor war, mit einer anderen Frau in den Urlaub zu fliegen, verbringen die beiden den Vormittag zusammen und es kommt zu sexuellen Handlungen.
Das ist die letzte Inszenierung einer Beziehung, die nur noch aus Kontrolle und Obsession besteht. Und wir wissen das so genau, weil Jody ihre Anwesenheit selbst dokumentiert hat. Um etwa 13.40 Uhr macht sie mit Travis Digitalkamera Fotos von sich und ihm in intimen Posen. Also zu diesem Zeitpunkt scheint die Stimmung trotz der verheerenden Vorgeschichte irgendwie noch, ja sagen wir, in Ordnung zu sein.
Travis geht am späten Nachmittag duschen. Er fühlt sich sicher. Er ahnt nicht, was die Frau, mit der er gerade noch sein Bett geteilt hat, wirklich vorhat. Noch macht sie mit der Digitalkamera Fotos von ihm. Die Zeitstempel belegen das. Um 17.22 Uhr fotografiert sie Travis in der Dusche. Er ist entspannt. Um 17.29 Uhr folgt das letzte Foto von ihm lebend. Er blickt in die Linse, vielleicht leicht irritiert, dass sie ihn weiterhin beim Duschen fotografiert. Und dann beginnt das Grauen.
Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Jody ihn in diesem Moment in der Dusche mit einem Messer attackiert hat. Es ist ein Akt der Wut, der sich in 27 Messerstichen entlädt. Das ist unglaublich brutal. Sie trifft seinen Rücken, seine Brust, seine Arme. Die Abwehrverletzungen an seinen Händen zeigen, wie verzweifelt er versucht haben muss, sich zu schützen. Aber Jody ist unerbittlich.
Und dann kommt der Moment, der die Kaltblütigkeit der Tat noch einmal unterstreicht. Der tödliche Schnitt durch die Kehle. Und als wäre das nicht genug, als wollte Jody absolut sicherstellen, dass er wirklich tot ist, setzt sie ihm die Pistole an die Stirn und drückt ab.
Die Kamera dokumentiert diesen Moment zufällig. Es gibt eine versehentliche Aufnahme, die Travis blutigen Hinterkopf zeigt, als er bereits am Boden liegt. Jody hat die Kamera wohl fallen gelassen, als sie ihn angriff. Und diese Bilder werden später zu den wichtigsten Beweismitteln gegen sie.
Anschließend versucht Jody, den Tatort notdürftig zu reinigen, zieht Travis Leiche zurück in die Dusche. Sie entsorgt die Kamera in der Waschmaschine in der Hoffnung, dass die Speicherkarte kaputt geht. Vorher soll sie gelöscht haben und die Bilder damit nicht mehr herstellbar sind. Und dann flieht sie.
Das ist schon komisch. Jody hat alles so exakt geplant, sich auch die Tatwaffen im Vorfeld besorgt und dann lässt sie die Kamera zurück in der Waschmaschine, wo sie jeder finden kann. Warum nimmt sie sie nicht einfach mit? Das passt für mich gar nicht zusammen, Jan. Denn ihre Planung geht danach auch noch weiter.
Das stimmt. Auf dem Weg zurück ruft sie Travis' Mailbox an und hinterlässt eine Nachricht, in der sie angeblich so tut, als hätten sie sich verpasst und sie freue sich auf ein Wiedersehen. Ein eiskaltes Alibi-Manöver, das ihre geplante Tat noch einmal unterstreicht. Sie wollte nicht nur töten. Sie wollte unentdeckt bleiben und die Rolle des unschuldigen Opfers spielen.
Der 4. Juni 2008 ist somit kein Tag des zufälligen Ausbruchs, sondern der Höhepunkt einer skrupellosen Planung, die in einem der brutalsten Morde der modernen Kriminalgeschichte endet. Und ich muss das für mich erst noch mal klar kriegen. Jody fährt mehrere Stunden mit Messer und Waffe im Gepäck zu Travis. Dann hat sie noch mal Sex mit ihm, fotografiert ihn nackt unter der Dusche und richtet ihn dann hin. Boah, da wird mir ganz anders.
Mir ehrlich gesagt auch. Die Polizei findet im Bad natürlich Jodys DNA und auch die Digitalkamera. Auf der entdecken die Ermittler dann auch die Fotos, die die beiden am frühen Nachmittag des Mordtags in, sagen wir mal, sexuell eindeutigen Posen zeigen. Und dann eben noch die Bilder aus der Dusche und wie Travis kurz darauf blutend am Boden liegt. Jody wird daraufhin am 15. Juli 2008 verhaftet, mit 28 Jahren. Aber sie leugnet die Tat. Ihre erste Aussage gegenüber der Polizei ist die einfachste aller Lügen. Sie behauptet, ich war nicht in Arizona.
Exakt. Jody erzählt, sie sei auf dem Weg nach Utah gewesen, um eine Freundin zu besuchen, ist klar. Also nochmal. Sie hatte sich die Haare gefärbt, um ihr Aussehen zu verändern und die Benzinkanister benutzt, um keine Spuren zu hinterlassen. Sie dachte wirklich, sie sei clever. Aber die Ermittler finden schnell heraus, dass ihre Aussagen nicht stimmen können.
Genau, denn sie fragen Jody nach den Tankbelegen, die sie natürlich nicht hat, und konfrontieren sie vor allem mit ihrer Anwesenheit auf den Fotos. Daraufhin muss Jody ihre Geschichte ändern. Und hier kommt jetzt die zweite, die wohl bizarrste Version der Ereignisse. Denn angeblich hätten zwei maskierte Eindringlinge Travis getötet.
Jody erzählt, sie sei mit Travis im Haus gewesen, als zwei Unbekannte eingebrochen seien. Sie hätten Travis brutal ermordet und sie, Jody, verschont. Sie sei geflohen und habe aus Angst niemandem etwas erzählt und das Ganze besser für sich behalten.
Eine absurde Story, denn der blutige Handabdruck am Tatort enthält nun mal ihre DNA und vor allem, es gibt eben keine Einbruchsspuren. Und die Fotos zeigen sie unmittelbar vor der Tat mit Travis. Während des Prozesses ändert Jody ihre Geschichte noch einmal. Sie habe Travis in Notwehr getötet. Plötzlich ist Travis Alexander also nicht mehr das Opfer, sondern der Täter.
Jody behauptet, Travis sei ein gewalttätiger, missbräuchlicher Mann gewesen. Am 4. Juni 2008 habe er sie angegriffen, sie habe um ihr Leben gefürchtet und ihn im Affekt getötet. Diese Version ist dann der Kern ihrer Verteidigungsstrategie. Sie versucht, Travis als Monster darzustellen, das Jody körperlich und emotional missbraucht habe. Sie sagt aus, er habe sie gezwungen, erniedrigende sexuelle Handlungen zu vollziehen und er habe pädophile Neigungen gehabt. Eine Behauptung, die übrigens nie bewiesen werden konnte und die vermutlich nur dazu diente, seinen Ruf zu zerstören.
Der Prozess, der Anfang 2013 beginnt, wird zu einem wahren Medienereignis. Teile davon werden live im Fernsehen übertragen. Die Welt kann also dabei zusehen, wie Jody Arias 18 Tage lang im Zeugenstand steht. 18 Tage, an denen sie versucht, die Jury von ihrer Notwehrversion zu überzeugen. Aber Hauptstaatsanwalt Juan Martinez zerlegt Jodys Geschichte Stück für Stück. Er konfrontiert sie mit den 27 Messerstichen und fragt sie immer wieder, wenn es Notwehr war, warum 27 Stiche? Warum der Schuss in den Kopf?
Martinez macht deutlich, dass Notwehr nicht mit einem Overkill von dieser Brutalität vereinbar ist. Er argumentiert, dass Jody Travis aus Rache getötet habe, weil er sie endgültig verlassen wollte. Er fragt sie unter anderem, warum sie die Kamera in die Waschmaschine gesteckt hatte, wenn sie doch nur in Notwehr gehandelt hatte.
Jodys Antworten auf diese Fragen sind oft ausweichend. Sie behauptet, sie habe eine Art Amnesie erlitten, einen Blackout, durch den sie sich an die genauen Momente der Tat nicht erinnern könne. Die Jury, also die Geschworenen, muss sich durch ein Dickicht aus Lügen, psychologischen Gutachten und expliziten Details kämpfen. Die Beweislage ist erdrückend, aber Jodys Inszenierung als misshandeltes Opfer ist auch nicht ohne Wirkung.
Die Zeugenaussagen der Freunde von Travis sind in diesem Kontext besonders wichtig. Sie beschreiben, wie Jody ihn terrorisierte und wie sie ihn verfolgte und zeichnen somit ein ganz anderes Bild von ihr als sie selbst. Einer der Freunde sagt sogar aus, Travis habe ihm kurz vor seinem Tod erzählt, dass er Angst vor Jody habe. Er habe wohl befürchtet, dass sie ihm schaden könne.
Am 8. Mai 2013 dann das Urteil. Die Jury befindet Jody Arias des Mordes ersten Grades für schuldig. Ihre Notwehrversion wurde von der Jury somit verworfen. Aber der Fall ist damit noch nicht beendet. Es folgt die Phase der Strafzumessung. Die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe. Die Jury kann sich darauf jedoch nicht einstimmig einigen.
Also muss eine zweite Jury einberufen werden, um über das Strafmaß zu entscheiden. Aber auch diese Jury kann sich nicht einigen. Erst am 13. April 2015, also fast ganze 2 Jahre später, verkündet die Richterin das endgültige Urteil.
Und das lautet lebenslange Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Jody Arias wird das Gefängnis sehr wahrscheinlich nie wieder als freie Frau verlassen. Und damit sind wir am Ende dieser Mord & Short-Folge angekommen.
Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf.
Übrigens, solltet ihr euch auch für die Welt der Schönen und Reichen interessieren, dann hört doch mal rein in unseren Podcast Berühmt, Begehrt, Beneidet. Die Links findet ihr in unseren Shownotes.